Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Wir sind schon wieder zusammen. Reguläre Folge ist ja angesagt. Tino Meyer ist in der Leitung, das darf ich sagen. Und ich darf noch was aus dem Nähkästchen plaudern. Aus dem Nähkästchen kann ich plaudern, dass die Lieblingsfarbe vom Tino Meyer, die Lieblings-T-Shirt-Farbe, so ins Rötliche geht. Es ist entweder ein Rotton, es ist entweder so ein zartes Rosa. Ich habe nämlich gestern mal geguckt und da merke ich, dass du diverse T-Shirts hast, die nicht gelb sind, die auch nicht schwarz sind. Bei mir ist es eher blau häufig oder schwarz. Bei dir geht's wirklich schon ins Helle, ins Rötliche.
Das überrascht mich jetzt. Ja. Also sowohl dein modischer Einstieg in den Tag als auch deine Beobachtung. Ja. Aber es stimmt.
Ich kann
natürlich
dir Bilder schicken von den letzten Folgen. Ich kann dich beruhigen. Es ist nie immer dasselbe T-Shirt. Ich glaube, es war einmal dasselbe, aber es sind immer unterschiedliche Shirts. Aber immer, du scheinst im Modegeschäft oder deine Frau scheint im Modegeschäft farblich immer ins gleiche Regal zu greifen.
Ich suche meine Sachen selbst.
Das ist schön.
Das ist zum einen. Zum anderen freue ich mich, dass du der Community den wichtigen Nebensatz mitgeteilt hast, dass es immer ein anderes T-Shirt ist. Ich meine, das ist in diesen heißen Phasen ja wichtig, dass man auch mal das T-Shirt wechselt. Mhm. Und um den modischen Einstiegsblock zu vervollständigen, lieber Jens. Jens heute im dunklen Blau, wie er gerade schon sagte, mit Stehkragen und Knopfleiste.
Ja, mit Stehkragen und Knopfleiste.
Ist das richtig ausgedrückt? Ich finde so ja auch irgendwie. Wir kommen ja bald wieder zur Pressemitteilung, wenn das neue Trikot vorgestellt wird.
Das
sind ja solche Formulierungen, sind dann ja wichtig.
Das ist dann im dritten Absatz drin, welche kleinen Details es gibt und an der Kragenleiste und unten am dritten Knopfloch ist noch das Detail verarbeitet.
Du könntest noch verraten, ob bei dir im T-Shirt hinten Aufsteiger eingenäht ist oder sowas.
Nee, definitiv nicht. Und ich kann dir aber noch verraten, dass mein Aufsteiger-Shirt schon mal in der Wäsche liegt, weil das braucht auf jeden Fall mal eine kleine Waschmaschinenladung und mal eine kleine Waschmaschinentour.
Gestern bekleckert oder?
Tino, ich sag mal ganz ehrlich, ich hatte es jetzt quasi 48 Stunden an. Und ich habe es auch mal ausgezogen, aber wie gesagt, nach zwei Tagen Tragen, intensiven Tragen, sagt man dann mal, okay, die Waschmaschine freut sich.
Werbung.
Ein Dankeschön geht auch heute an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsener. Radeberger ist natürlich auch happy, dass die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. Wird natürlich auch in der nächsten Saison strategischer Partner der SGD bleiben. Und hat sich für das letzte Heimspiel gegen Unterhaching auch noch eine kleine Überraschung überlegt. Bleibt neugierig. Ansonsten, wir sind ja jetzt schon wieder zusammen. Ich sag mal so, wir werden heute über das große Ganze sprechen. Natürlich noch mal ein bisschen Feier abschöpfen, weil alle freuen sich immer noch über das, was da am Samstag erreicht wurde. Wir werden so einen dezenten Blick schon mal vorauswagen. Natürlich auf Samstag, auf das Spiel gegen Unterhaching. Aber auch schon auf die Aufgaben, die jetzt vor Thomas Brendel liegen. Und werden natürlich auch ein bisschen über die dritte Liga sprechen. Machen das gleich mit einem Mann, der sich mit der dritten Liga bestens auskennt. Ich nenne ihn mittlerweile Mr. Aufstieg. Also wenn andere noch in der Kreisklasse straucheln, hat er den Sekt schon kalt gestellt. Ihr Team will hoch hinaus, dann buchen Sie den Mann mit Aufstiegsgarantie. Alex Köpper, der Experte Ihres Vertrauens, jetzt mit der Garantie für den Aufstieg. Alex berichtet für die Kollegen von Magenta und den MDR. Und Alex war am Wochenende nicht bei einem, sondern bei zwei Aufstiegen mit dabei. Alex, guten Tag.
Jens, das sind große Worte. Vielen Dank. Guten Morgen euch beiden.
Ja, ich musste so an den Fliesenexperten oder an die Bäckerei des Vertrauens denken, die ja auch immer solche Sprüche hat. Und du kannst dich jetzt bestens vermarkten. Wenn du willst, setze ich deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse gerne in die Shownotes, dass dich diverse Vereine anschreiben können und sagen können, Alex, dich hätten wir in dieser Saison, wird es glaube ich schwierig, weil die geht ja jetzt dem Ende entgegen, aber in der einen oder anderen Klasse wird ja noch länger gespielt, dass dich die Vereine wirklich direkt kontaktieren können mit einem ordentlichen Preisangebot.
Jederzeit. Ab dem vorletzten Spieltag stehe ich zur Verfügung und dann kümmere ich mich um die Aufstiege.
Alex, das musst du jetzt mal ins Detail verraten. Du warst, das dürfen wir ja auch noch dazu sagen, am Wochenende zuvor allerdings, bist du auch offenbar der Abstiegsexperte, warst du auch gleich bei zwei Abstiegen dabei. Vielleicht sprechen wir zunächst mal über das nicht ganz so Schöne, über die Abstiege.
Ja, es war tatsächlich ein kurioser Tag für mich. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben zwei Abstiege an einem Tag im Stadion erlebt. Ich war nachmittags in Sandhausen gegen Hansa.
Oh, das ist ein Stich ins Herz für den Kollegen Tino Meyers, weißt du, ne?
Weil der SVS dir am Herzen liegt, oder?
Der ist der letzte verbliebene SVS-Ultra, den es hier gibt.
Der Verein wurde mir von Jens ans Herz gelegt. Ich habe ihn als Aufstiegskandidaten ja lange Zeit durch die Saison getragen und seitdem bin ich hier in diesem Podcast das Sandhausen-Ultra,
ja. Ja, es war tatsächlich das traurige Ende einer dramatischen Talfahrt, die sogar die von Dynamo im Vorjahr noch getoppt hat. Also völliger Wahnsinn, was da in Sandhausen passiert ist. Am 14. Spieltag noch Tabellenerster und dann am vergangenen Samstag abgestiegen im Heimspiel gegen Hansa Rostock. Da habe ich moderiert. Und weil meine Kumpels hier aus Pfaffenhofen eine NRW-Fußballtour gemacht haben, Freitagabend Schalke, Samstagnachmittag Meisterfeier in Duisburg und Samstagabend eben beim FC gegen Regensburg, habe ich gesagt, gut, wenn ich eh schon in Sandhausen bin, von Mannheim nach Köln, das dauert nur anderthalb Stunden, da komme ich doch dazu. Und dann stand ich in Müngersdorf, als abends dann auch noch Regensburg abgestiegen ist. Ja, und da hatte ich an diesem Samstag tatsächlich zwei Abstiege an einem Tag live im Stadion erlebt.
Erzähl mal, ich habe auch schon Abstiege mitmachen müssen. Nicht schön, wirklich nicht schön, weil es dann auch teilweise so Auflösungserscheinungen gibt und weil sich so ein Verein dann neu ordnen muss. Aber weil in dem Moment, auch wenn sich es abzeichnet, sowohl bei Sandhausen als auch bei Regensburg hat sich abgezeichnet, ist es dann trotzdem, wenn es feststeht, für jeden Fan und für jeden, der es mit dem Verein hält, immer schwierig.
Ja, mit Sicherheit. Also das ist dann einfach genauso, wie du sagst. Man weiß, dass es passieren wird, aber in dem Moment, wo es soweit ist, da tun es ja trotzdem weh. Da war die Enttäuschung natürlich groß, auch wenn man schon sagen muss, dass das gefasster aufgenommen worden ist von den Spielern und zumindest auf Regensburger Seite auch von den Fans, als wenn das jetzt wirklich so ein abrupter, wirklich dramatischer Abstieg gewesen wäre, weil eben jeder schon wusste, was kommen würde. Das hat man schon gemerkt. Abends in Köln war es dann wirklich so, dass der Regensburger Gästeblock da super reagiert hat mit Applaus und die Mannschaft ist doch mal gekommen. Man hat die Enttäuschung gespürt, aber man hat auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung gespürt. Wir greifen wieder an und wir kommen zurück. Das war in Sandhausen tatsächlich ein bisschen anders. Da herrschte bei allen die komplette Überforderung und Fassungslosigkeit angesichts dessen, was da mit diesem Kader, mit diesen auch Kosten, die der Verein da auf sich genommen hat, tatsächlich passiert ist, weil das war ja einfach zu Saisonbeginn oder auch nach dem 14. Spieltag, als die Tabellenführer waren, nicht im Ansatz absehbar.
Will ich dann vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen. Ich hatte letzte Woche so kühn versprochen, in den nächsten Monaten werden wir den SVS jetzt nicht mehr anreisen und dann wird dort auf einmal ein Ex-Dynamo-Trainer, neuer Coach und deshalb müssen wir über das Thema SVS, Tino wird sich freuen, nochmal nachher sprechen.
Tatsächlich, ich habe nach dem Spiel halt die Interviews geführt, unter anderem mit Jakob Lewald. Der ist ja da hingegangen und war sofort Kapitän beim SV Sandhausen. Und dann haben wir erst über die Situation in Sandhausen gesprochen und ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, wie er das im Moment wahrnimmt, im letzten Jahr diese Nummer mit Dynamo in der Rückrunde abgeschmiert ohne Ende und jetzt das gleiche mit Sandhausen, nochmal schlimmer mit Abstieg in die Viertklassigkeit. Ich habe ihn gefragt, ob er sich manchmal fragt, was er denn dem Fußballgott getan hat und er sagt, ja, mehrfach.
Ist ja auch so einer, es wird jetzt immer Dominik Baumann gezeigt, der ja dreimal jetzt abgestiegen ist in der dritten Liga und auch schon einmal in der zweiten Liga.
Also und immer zweistellig getroffen hat, völlig irre.
Vollkommen irre, aber Kuba Lewald ist auch so ein Fall, ist ja auch mit Viktoria Berlin abgestiegen, jetzt mit Sandhausen abgestiegen und du hast schon gesagt, also die letzte Rückrunde von Dynamo Dresden, die tut er sich auch nicht an der Wohnzimmermann heften, das war ja auch grausam, muss man sagen.
Definitiv. Das hat man ihm auch angemerkt.
Also dazu vielleicht später mehr. Und dann warst du am letzten Wochenende, ich würde mal sagen, bei zwei ziemlich skurrilen Aufstiegen dabei. Es ist jetzt nicht so gewesen, Mannschaft gewinnt, alle rennen auf den Rasen, Aufstieg perfekt mit Schlusspfiff. Sondern sowohl in Mannheim als auch in Unterhaching stand ja der Aufstieg quasi schon unabhängig vom Schlusspfiff fest.
Das stimmt, in der Tat. Also bei Dynamo war es natürlich trotzdem noch spannend am Tag selbst. Deswegen war dieser Fußballtag am Samstag in Mannheim auch wirklich ein außergewöhnlicher von Anfang an, schon vor dem Stadion, wenn man merkt, da liegt was in der Luft. Einfach einer besonderen Atmosphäre, einem coolen Drumherum, Weltklasse-Stimmung im Stadion. Und am Sonntag dann in Unterhaching, als die Arminia da gekommen ist, da war es dann nochmal was gänzlich anderes, weil die sind ja zeitgleich mit Dynamo aufgestiegen, schon am Samstag, und waren gerade mit dem Bus auf dem Weg zum Flughafen, um nach München zu fliegen. Und als Aachen das entscheidende Tor macht gegen Saarbrücken, hält der Bus erstmal am Getränkemarkt an und die Arminia feiert im Getränkemarkt zwischen den Bierkästen den Aufstieg. Also legendär. Völlig, wirklich legendär, Bilder für die Geschichtsbücher.
Ja, im Getränkemarkt aufzusteigen, ich glaube, das ist auch einmalig, oder?
Ich habe es zumindest noch nie erlebt. Und Mitch Kniert sagt halt, mein Gott, da gab's günstige Limo, da mussten wir mal kurz zuschlagen. Limonade auf Hopfenbasis in dem Fall. Also die Arminia hat auf dem Hinweg zu einem Drittligaspiel die große Party ausgerufen. Auch unüblich, aber wer will's ihnen verdenken angesichts der Größe dieses Moments.
Ja, und wirklich Chapeau und Glückwunsch auch nochmal nach Bielefeld. Die haben es absolut verdient, auch durch diese Top-Pokalsaison und durch diese bockstarke Rückrunde, das muss man auf jeden Fall sagen, und die haben ja noch Großes vor sich, also dieses Pokalfinale und den Lauf, den die gerade haben, also herzlichen Glückwunsch VfB Stuttgart, da rutscht man nicht einfach oder fährt einfach mal so rüber mit dem Rasenmäher, ich glaube, das wird ein heftiges Ding und Bielefeld, für die ist das der Moment des Jahrzehnts.
Des Jahrhunderts hat es ja noch nie gegeben, dieses Spiel für die Arminia. Und genau wie du sagst, also wäre ich Stuttgarter, mir wird richtig die Düse gehen. Mhm. Die Arminia kommt mit so viel Rückenwind, mit so viel Selbstvertrauen. Und tja, das könnte heiß werden. Hat auf jeden Fall großes Blamagepotenzial für den VfB.
Tino, wirst du das irgendwo verfolgen können auf deiner Pilgertour gen Belgrad? Glaubst du, das serbische Fernsehen wird das deutsche Pokalfinale irgendwo übertragen? Wirst du es im Live-Ticker verfolgen? Und gibst du uns jetzt mal so einen kühnen Tipp ab? Wobei der Politiker Tino Meyer wird sagen, ja, Favorit ist natürlich der VfB Stuttgart. Aber wir haben auch im Pokal schon immer erlebt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und manchmal wächst der Außenseiter über sich hinaus und schafft dann die große Überraschung. Siehe Halbfinale gegen Leverkusen.
Jens, da hast du mir schon ganz viel jetzt abgenommen. Ich würde jetzt noch ergänzen wollen, dass ich eigentlich im Halbfinale schon nicht mehr dran geglaubt habe, weil ja so eine märchenhaften Pokalsaisons ja dann irgendwann doch jäh enden. Mhm. Aber das war so ein bisschen doch die Krönung, fand ich, Leverkusen zu besiegen, die ja da immer noch irgendwie ein Stück weit so als Übermannschaft galten. Auch nicht so eine Ausrutscher sich leisten wie vielleicht andere Teams. Jetzt vorm Finale würde ich das fast wieder sagen wollen, weil es fast zu schön und zu perfekt ist, wenn es der Drittligist Tatsache schafft. Aber ja, wir haben ja nur Bielefeld letzte Woche nochmal gegen Dynamo gesehen und das hat mich schon überzeugt. Ich bin gespannt, das wird nur ja nicht in Bielefeld, sondern in Berlin gespielt, ob das einen Unterschied macht. Mhm. Weil Arminia hat ja die großen Pokalsiege im eigenen Stadion erzielt. Wir haben es ja auch gesehen gegen Dynamo. Da haben sie eine unheimliche Heimstärke, eine Wucht. Ob sie die in Berlin dann auch so aufs Spielfeld kriegen und ob sich nicht dann, ich bin ja ein Freund der individuellen Qualität, das war ja auch der Hashtag für Sandhausen, ob sich nicht am Ende die größere individuelle Qualität von Stuttgart dann in so einem Spiel doch durchsetzt.
Dann kommen wir nochmal zum Samstag. Alex, wir haben uns dann bei der Pressekonferenz gesehen. Der Kollege Küpper wollte diesen Pressekonferenzen-Moment unbedingt mitnehmen, so wie wir alle. Ich habe ja gleich mal meine Sachen in eine Richtung gebracht, wo nicht gespritzt werden konnte, weil es hat sich ja angekündigt im Grunde genommen. Das macht man dann so beim Aufstieg. Und als erstes fand ich ja schön, als Thomas Stamm reinkam und diesen wirklich legendären Hut auf hatte. Ich habe mittlerweile rausbekommen, es ist der Fischerhut Tropicana. Kostet 26,24 Euro im Fachmarkt des Vertrauens und steht beim großen Online-Versandhändler bereits bei den auf Nummer 7 unter den Fischerhüten für Herren. Ich glaube, der ist am letzten Wochenende hochgeschossen ohne Ende.
Und wird jetzt nach dieser Podcast-Folge endgültig durch die Decke gehen.
Ich denke, Jens wird Role Model. Ich glaube, die werden nächste Woche noch einen Clip mit Jens drehen.
Eben nicht, denn mir haben diverse Menschen gesagt, ich hatte ja so diesen gelben Aufstiegshut auf, dass mir Fischerhüte definitiv nicht stehen würden. Ich versuche es dann auch bald wieder mit Basecap, aber für die Aufstiegsfeier wollte ich auch so einen schönen Hut aufhaben. Aber Thomas Stamm, muss man sagen, hat der Tropicana-Hut gut gestanden, oder?
Lass mich mal ganz kurz noch dazwischen, bevor Alex seine Beobachtung schildert. Jens, vielleicht lag es daran, dass du das Modell Sonnengelb vorne so nach oben geknickt hast. Mhm. Du hättest es, so ein Fischerhut, glaube ich, zeichnet sich dafür aus, dass die Krempe komplett einmal rundherum, du hast den vorne hochgekrempelt. Vielleicht ist das das Problem gewesen, aber das ist jetzt nur wirklich ein modischer Tipp am Rande, weil du ja sonst für mich auch immer Tipps hast. Spannender ist jetzt, was Alex in Mannheim beobachtet hat.
Naja, es war gefühlt so eine Charakterverwandlung. Sonst ist er ja immer ein eher ernsterer Typ, sehr analytisch in den Interviews. Und wenn dieser Mensch dann vor dir sitzt mit dem Fischerhut Tropicana, dann weißt du, gerade ist etwas Außergewöhnliches passiert.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast gemerkt, Thomas Stamm, locker, gelöst, emotional. Und dann weißt du, boah, Druckabfall, aber in ganz großen Mengen. Der weiß, was er erreicht hat mit seinem Trainerteam, mit dieser Mannschaft. Und der weiß, er kann einen fetten grünen Haken hinter diese Saison machen und er hat das Ziel erreicht. Und wenn du Aufstiegstrainer bist, dann hast du natürlich ein fettes Ding auch für deine eigene Vita.
Ja, 100%. Also er konnte sich natürlich in seine Vita schon diesen Platz 2 mit Freiburg 2 immer reinschreiben, der ja wirklich damals auch aus dem Nichts kam. Das war schon bemerkenswert. Der Abstieg danach erklärbar dadurch, dass Freiburg einfach unglaublich viele richtig gute Spieler nach oben verlassen hat, die dann danach fast alle erste oder zweite Liga gespielt haben. Aber mit Dynamo Dresden in einem solchen Umfeld, bei einem solchen Verein, das zu erreichen mit der Vorgeschichte der letzten 2 Jahre, das ist schon stark und das wird bleiben in der Vita. Und was du gerade sagst, dieser Druckabfall, gefühlt war es so, als dann die Mannschaft reinkam, mit der Bierdusche angefangen hat, da hat er so kurz 3-4 Sekunden gebraucht und dann hat es Klick gemacht und dann war komplett Attacke, auch bei ihm mit nie mehr dritte Liga, dann sind sie einfach gemeinsam ausgerastet, das war schon schön.
Und da fand ich auch stark, Thomas Stamm ist eben absoluter Teamplayer. Ich habe auch schon Trainer erlebt, die bei dieser Bierdusche dann in der Pressekonferenz einfach sitzen bleiben, es über sich ergehen lassen. Der steht auf und hüpft mit den Jungs und tanzt dort mit, genießt diesen Moment, ist absoluter Gentleman dann auch zu Mannheim nochmal. Und das muss man auch wirklich sagen, Mannheim hat das großartig alles moderiert. Da habe ich auch schon Sachen erlebt, da fühlt sich der Gastgeberverein ein bisschen pikiert. Alles super.
Es waren natürlich die perfekten Momente, beziehungsweise der perfekte Tagesablauf. Ja. Waldhof gewinnt das Ding, ist damit selbst so gut wie gerettet und kann das Ganze dann natürlich deutlich leichter akzeptieren, wenn da im Presseraum die Luzi abgeht, als wenn man selbst noch richtig fett unten drin hängen würde.
Bevor wir gleich nochmal über Thomas Stamm ausführlich reden, wir hatten über den Samstag und auch über die Abläufe in unserer Sonderfolge schon gesprochen, Alex. Nur nochmal kurz auch von dir die Eindrücke. Es gab ja diese, ich sag mal, knapp 10-minütige Unterbrechung. Ich hatte nie den Eindruck, berichtige mich, wenn du es anders empfunden hast, dass das Spiel vor irgendeinem Abbruch stand. Es war natürlich speziell diese Atmosphäre rund um die 83., 84. Minute. Die Dynamo-Fans wollten Platzsturm, wie immer bei großen Erfolgen. Auch die Mannheimer, da wusste man, okay, da wabert es ein bisschen. Aber das muss man wirklich sagen, das hatten die Sicherheitskräfte dann schnell im Griff. Und es konnte dann, und das fand ich das Gute, nach dem Schlusspfiff, speziell bei den Dynamo-Fans, dieser Aufstieg auch richtig gefeiert werden. Da wurde nicht irgendwie eine Sperre gemacht, da wurde nicht irgendwas verboten, sondern man hat die Mannschaft mit den Fans feiern lassen. Und das war in dem Moment, glaube ich, für alle ganz, ganz wichtig. Es war ein deeskalierendes Sicherheitskonzept.
Also das freut mich, dass du das auch so wahrgenommen hast, weil das war genau das, was ich auch empfunden habe an dem Tag. Die Polizei mit der nötigen Präsenz, auch mit der nötigen Demonstration der Stärke, aber ohne da in irgendeiner Form eskalierend einzuwirken. Und diese Situation, wie sie da war, gerade nach Abpfiff, so zu lösen, wie sie es geschafft haben, mit den Ordnern und zusammen mit der Polizei, das war wirklich bemerkenswert, weil da lag schon Gewaltpotenzial in der Luft. Und das dann so zu separieren und dafür zu sorgen, dass am Ende auf der Waldhofseite gefeiert werden kann und Dynamo, ohne dass am Ende auch nur irgendetwas passiert ist, das war wirklich stark, muss man tatsächlich sagen, ja. Und diese Situation, wie die Spielunterbrechung zustande kam, das konnte ich von der Tribüne ganz gut beobachten. Rechts sammeln die Dynamos alle ihre Fahnen ein, machen sich bereit für den Platzsturm, betreten schon mal den Innenraum. Und genau in dem Moment oder wenige Minuten später geht bei Waldhof diese schwarze Blockfahne hoch, wo du normalerweise sagst, okay, machen sich jetzt gerade bereit, um Pyrotechnik zu zünden. Du weißt aber, Pyrotechnik macht überhaupt keinen Sinn in dieser Situation. Und ich war mir eigentlich sicher, sobald die Fahne runtergeht, gucken uns 300 vermummte Leute an. Mhm. Und genau so war es dann auch. Also unter der Fahne kamen dann nur vermummte Mannheimer durch, die einfach gesagt haben, Platzsturm Dynamo in unserem Stadion wollen wir nicht akzeptieren. Und dann war es schon stark, dass da von Anfang an die Polizei und die Ordner es geschafft haben, dass es da sofort ruhig geblieben ist, dass sie es dann mit der Zeit geschafft haben. Ich glaube auch, weil Dynamo als erstes, besonders die Dynamo-Fans als erstes gesagt haben, gut, wir wollen hier nichts riskieren, wir gehen zurück in den Block. Dann haben auch die Mannheimer gesagt, steht eine Menge auf dem Spiel für uns, weil wir gewinnen hier gerade gegen den Spitzenreiter und wollen die Klasse halten, wir gehen auch zurück. Und dass dann das Spiel zu Ende gebracht werden konnte, das war die erste gute Leistung. Dieses Ballgeschiebe, mein Gott, ist dann halt so, weil auch keiner mehr Großes riskieren will, völlig in Ordnung. Ja, und dass dann nochmal ein gewisses Eskalationspotenzial droht bei Abpfiff, das war auch klar, weil das Dynamo am Ende trotzdem wieder auf dem Platz steht. Das war jedem bewusst und dass Mannheim das wieder verhindern will, war auch bewusst. Was dann von hauptsächlich Mannheimer Seite kam, fand ich erschreckend. Also wie die Leuchtspur und diese Silvesterböller, die dann nochmal explodieren, auf Augenhöhe geschossen haben. Das war wirklich krass. Also das war richtig gefährlich. Und ich hatte kurz die Sorge, dass es komplett eskaliert, spätestens als die Polizei mit den Pferden da eingeritten ist. Und dann war es aber wirklich nur eine Phase von 4-5 Minuten, wo es wirklich ernst war. Und dann war die Situation unter Kontrolle und jeder konnte für sich feiern.
Das war wirklich tatsächlich diese Phase, unmittelbar nach dem Schlusspfiff, die Dynamo-Fans stürmen den Rasen, wollen natürlich feiern, wollen mit den Spielern den Moment feiern und dann kommt diese Leuchtspur.
Was mich da so ein bisschen geärgert hat, es waren wirklich nicht viele, also man muss es nicht überdramatisieren, aber diese paar Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als sich erstmal schnurstracks in Richtung Heimkurve auf den Weg zu machen, um da zu provozieren, anstatt einfach zu sagen, ey, das sind die Momente der Glückseligkeit, kommt alle in meine Arme, Freunde, Familie, Fremde, völlig egal, lasst uns nur feiern. Ja, und ein paar sind halt rüber und haben da ein bisschen den Max gemacht. Wie gesagt, nicht dramatisch, aber hat natürlich mit dazu beigetragen, dass es kurzzeitig mal heikel war.
Und deshalb war es auch gut, dass da mal die Vierbeiner auf dem grünen Rasen war, was wirklich, wir wollen es nicht ins Lustige ziehen, also was auch ein Novum war, aber was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass da dann relativ zügig Ruhe eingekehrt ist.
Fums hat geschrieben, Glückwunsch Dynamo mit PS in die zweite Liga.
Kann man so sagen. Zurück zu Thomas Stamm, zum Aufstiegstrainer. Tino, ich habe ihn auch am Sonntag locker gelöst, als Partytrainer erlebt. Also wie gesagt, der Schweizer kann ein guter Coach sein, kann, glaube ich, auch ein guter Mentor sein, ist ein guter Psychologe, hat auch mit der Taktik natürlich schwer was am Hut, aber er kann auch Party machen. Er kann auch wirklich sagen, okay, jetzt schalten wir mal vom dritten in den vierten Gang und sagen Leinen los.
Alex hat es ja gut beschrieben. Das hat dann in der Pressekonferenz diesen Moment, diese Sekunden gebraucht, dieses kurz, ach nö, dann kommen sie rein und dann eins, zwei und dann ging's los. Er hat das ja selber, also Thomas Stamm, am Samstag auch nochmal erzählt, in diesen 5 Minuten Ballgeschiebe. Selbst da hat er ja noch taktische Anweisungen gegeben, weil er einfach so ist, wie er ist, weil es natürlich wirklich für einen Moment auch eine skurrile Situation war, plötzlich zu realisieren, wenn du da in deinem Trainertunnel bist, dass es jetzt um nichts mehr geht, außer die 5 Minuten irgendwie rumzubringen und allen irgendwie Beteiligten klar war, dass jetzt nichts mehr passiert. Und so brauchte er dann halt seine Zeit auch, ne? Ich meine, der legendäre Franz Beckenbauer hatte die Hand in den Hosentaschen und schritt durch die Nacht von Rom beim WM-Titel 90 und so hat halt auch jeder Trainer, ich glaube, manche Trainer, erinnere ich mich, rennen mit Schlusspfiff auch erstmal in die Kabine und wollen irgendwie eine Sekunde für sich sein. Ja, und so hat auch Thomas Stamm ein bisschen gebraucht, aber dann natürlich diesen Moment, das war ja auch sein Motto, genießen, ne? In dem Moment alles aufsaugen, das war ein langer Moment und der ging, glaube ich, weit über Sonntagnachmittag hinaus. Weiß nicht, ob er jetzt sind wir am Dienstagvormittag, ob er immer noch genießt oder ob er schon wieder in den Arbeitsmodus umgeschaltet hat, aber das war schön zu sehen, dass er auch diese Facette hat. Weil auch das, glaube ich, trägt dazu bei, zu dieser Authentizität, die er hat. Und ich glaube, umso mehr folgt man ihm jetzt auch wieder, wenn er sagt, okay, jetzt haben wir 3 Tage gefeiert und jetzt ist wieder Arbeit. Oder in der kommenden Saison wird es eben auch schwierige Momente geben, auch in der Sommerpause, wenn man sich von vielleicht Spielern trennt oder jetzt in den nächsten 1-2 Wochen Spielern sagen muss, ja, du warst in der Aufstiegsmannschaft wichtig, aber wir haben jetzt andere Pläne. Und da ist er ja genauso gefordert. Nee, das war wirklich auch schön anzusehen, wie er da aus sich rausgeht.
Ja, ich glaube, diese Woche lässt er auch mitlaufen. Klar wird er uns dann am Donnerstag in der Pressekonferenz sagen, wir wollen das letzte Heimspiel unbedingt gewinnen, 70 Punkte erreichen, möglicherweise noch eingreifen in den Kampf um die Drittligameisterschaft. Wobei ich mir immer sage, Drittligameisterschaft, klar, du kannst beim Briefbogenhersteller deines Vertrauens sagen, wir bräuchten mal einen neuen und du kriegst dann diesen Drittligapokal, diese Schale da. Aber
den Schiebeinschoner.
Aber hat das irgendwie Ich glaube, da müsste die dritte Liga echt nochmal drüber nachdenken, ob man so einen Anreiz schafft. Ob man irgendwie nochmal sagt, okay, es gibt dann noch 2,50 Euro mehr. Keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, in der zweiten Liga hast du es ja ähnlich. Da gilt ja, am Ende nur stimmt. Der Aufstieg. Du hast aufgrund dieser Fernsehgeldtabelle sicherlich nochmal ein bisschen mehr Geld auf dem Fernsehgeldkonto am Ende als der Tabellenzweite. Aber ob das der ganz große Anreiz ist, das weiß ich nicht. Und ich finde es eigentlich cool, so wie es ist in der dritten Liga. Jeder bekommt das Gleiche und dann bist du halt Meister oder nur Zweiter, aber du hast es geschafft und alles ist cool. Was man natürlich sagen muss, diese Momente, nochmal diesen Pokal überreicht zu bekommen, ihn hochreißen zu dürfen im eigenen Stadion, das ist schon geil. Dafür lohnt es sich in jedem Fall zu kämpfen, zumal, wenn ich mich richtig erinnere, Dynamo, die letzte Meisterschaft war in Wiesbaden zu Corona-Zeiten, glaube ich, ne? Die Fans draußen vorm Stadion, also diesen Moment da richtig nochmal Silberware präsentieren zu können, den gab es lange nicht. Und
2016.
Genau. Und dafür lohnt es sich dann doch in jedem Fall nochmal 3 Punkte zu holen gegen Unterhaching in der Hoffnung, dass man eventuell doch noch an Bielefeld vorbeiziehen kann.
Konstellation, können ja drauf schauen. Also Bielefeld hat gewonnen in Haching, hat jetzt 69 Punkte. Dynamo hat 67 Punkte. Dynamo ist in der Tordifferenz ein Tor besser. Differenz 28, bei Bielefeld 27. Also wenn ich richtig rechne, wenn Dynamo gewinnt und Bielefeld nur unentschieden spielt, ist Dynamo Drittligameister. In der Konstellation klappt es noch.
So sieht das aus. Und auch das ist natürlich absolut möglich. Ich meine, diese verrückte dritte Liga, wie wir sie immer wieder auch zu Recht beschreiben, ist ja sowieso schwer vorherzusagen. Und ich glaube, jetzt vom letzten Spieltag noch schwerer. Ich bin mir 100% sicher, dass Dynamo sein Spiel gewinnen wird. Das wird passieren. Aber schon bei Bielefeld, keine Ahnung, eigentlich ja auch, aber Mannheim ist jetzt nicht so eine schlechte Truppe. Die sind ja eigentlich de facto auch durch. Da kann ja, glaube ich, nur noch sehr, sehr, sehr theoretisch irgendwas passieren. Aber das ist so ein krass theoretischer Fall insofern. Aber die sind jetzt nicht so schlecht und bin gespannt, wie sehr Bielefeld jetzt zwischen dem Fakt, die sind aufgestiegen gegen Haching und in der Woche später ist das Pokalfinale, wie du dazwischen damit dann jetzt umgehst mit dem Heimspiel. Aber klar, am Ende ist es auch ein Heimspiel, was sie gewinnen wollen.
Sie haben 3 Punkte Vorsprung vor Dortmund 2, die Mannheimer. Dortmund -6 im Torverhältnis, Mannheim -1. Mannheim 2-3 Stück kassieren. Dortmund, einfach mal gedacht, also ich habe schon vieles erlebt, führt auf einmal 2-0 in Saarbrücken.
In dem Moment wird's eng, aber ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel Bielefeld hochgewinnt, aber das ist schon wieder rein hypothetisch. Und wer hätte gedacht, das hätte ich vorhin fast noch gesagt, dass in dieser verrückten Liga am Ende vor dem letzten Spieltag beide Aufsteiger schon feststehen. Das hätten wir vor 2-3 Wochen auch noch für unmöglich gehalten. Jetzt ist es so. Insofern kann wahrscheinlich auch an dem letzten Spieltag bei den offenen Fragen nochmal wirklich alles passieren.
Wie siehst denn du die Konstellation?
Also wenn wir über die Abstiegssituation sprechen.
Nö, wir machen erstmal die Aufstiegskonstellation.
Wir machen erstmal ganz
Alex
oben.
Alex kann ja beides. Der kann ja Aufstieg und Abstieg.
Das haben die letzten 2 Wochenenden gezeigt. Die Arminia zu Hause gegen Waldhof, es hängt ja dann damit auch zusammen. Einfach schwer vorherzusagen. Also so wie ich Arminia Bielefeld wahrgenommen habe in den letzten Wochen, gerade mit diesem Blick auf Berlin am 24., werden die einen Teufel tun und da nicht durchziehen. Also die wollen 100%ig Meister werden vor den eigenen Fans und jeder in dieser Mannschaft will sich präsentieren für Berlin. Also die werden jetzt steil gegangen sein, wahrscheinlich heute auch nochmal und dann ist aber gut und dann ist wieder Fußball und dann gilt's natürlich Blickrichtung Finale und Mannheim noch irgendwie mitnehmen und die Meisterschaft, aber die werden da nicht nachlassen, da bin ich mir sicher. Zumal Mitch Kniat auch einer ist, der das zum einen nicht zulässt und zum anderen auch dieser Flow, den Bielefeld gerade erlebt, der ist einfach da. Die gehen auf den Platz und ballern durch. Also sinnbildlich dafür ist ein Zitat von Mael Korbos vor einigen Wochen. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube im Spiel gegen Hansa Rostock, wo er nach 20 Minuten rausgegangen ist zu Mitch Kniat und gesagt hat, Trainer, heute, es ist furchtbar, wir werden heute sterben. Aber eins kann ich dir versprechen. Die sterben vor uns. So ist Arminia Bielefeld in dieser Saison. Und wenn du diesen Spirit weiterträgst, dann werden sie auch gegen Waldhof Mannheim bei 100% sein. Das muss nicht heißen, dass sie Mannheim dann besiegen, weil das Waldhof Fußball spielen kann. Das haben sie gezeigt, dass sie brandgefährlich sind mit Okpala und Co. Das haben sie auch gezeigt. Und auch beim Waldhof wissen sie, es kann, wenn alles schief läuft, noch ernst werden für uns. Dominik Lavogga, der Coach, der hat immer gesagt, mit sowas befasse ich mich nicht. Solange es nicht rechnerisch durch ist, gucken wir das nicht an, sondern machen unser Ding und ziehen durch. Jetzt haben sie 2 Siege in Folge gegen Energie Cottbus und gegen Dynamo Dresden. Also da darf sich dann auch Arminia Bielefeld nicht zu sicher sein. Und trotzdem glaube ich, dass selbst wenn Bielefeld das Ding gewinnen sollte, dass Mannheim die Klasse hält, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Dortmund 2 einen hohen Sieg einfährt gegen den 1. FC Saarbrücken, auch wenn der tatsächlich sehr strauchelt im Moment. Aber für die geht's um alles. Die sind immer noch ganz heiß drin im Kampf um Platz 3, punktgleich mit Energie Cottbus. Es kann schon sein, dass Dortmund das Ding gewinnt, aber es wird kein Schützenfest. Und deswegen glaube ich, dass am Ende Bielefeld Meister wird und Mannheim die Klasse hält und Stuttgart 2 auch die Klasse hält und Dortmund runtergeht.
Gerade Dortmund, also aus Dresdner Sicht gesagt, gegen die hat Dynamo einen Punkt geholt und die steigen jetzt ab. Also möglicherweise steigen sie ab.
Ja, weil die sich auch in den letzten Wochen einfach genau diese schlimme Phase erlaubt haben, die jede Mannschaft mal hat. Und in Dortmund dauert es jetzt etwas länger. Das hatte auch vor einigen Wochen noch keiner auf dem Schirm. Da war das große Abstiegsendspiel Stuttgart gegen Mannheim. Und allen war im Grunde klar, zwischen diesen beiden Teams wird sich der letzte Absteiger entscheiden. Und plötzlich rauscht Dortmund 2 da nochmal so durch. Auch weil sie natürlich dieses alles entscheidende Spiel letzte Woche am Freitag zu Hause gegen Stuttgart 2 verloren haben.
Und wer wird Dritter? Also ich habe ja, oder ich hätte, der Kollege Meyer fängt jetzt gleich an zu grinsen, kriegt sein Dauergrinsen, weil er sich natürlich auf Cottbus irgendwann festgelegt hatte. Und ich hätte wirklich einen Teufel getan. Nach dieser ganzen Geschichte um Kraus hätte ich gesagt, okay, das Ding ist durch. Also das holen die nicht mehr. Also die werden in Rostock verlieren. Und nach diesen Ergebnissen, die wir dann immer bekommen haben aus Aachen, wir haben gejuchzt, wir haben gejubelt. Und nochmal Dankeschön an die Alemannia. Ja, es werden weiter Printen gegessen, versprochen, auch zu Weihnachten. Aber dann kam immer das Ergebnis aus Rostock. Und ganz ehrlich, ich habe den Mund offen gehabt. Ich dachte, was, wie, geht doch gar nicht. 1-0, 2-0 und relativ ja dann auch früh in der ersten Halbzeit. Hätte ich nicht für möglich gehalten, nach der Vorgeschichte, was da so 48 Stunden vor dem Anstoß in Rostock passiert ist. Also wenn ich da so Zitate höre da von Pele Wollitz, sie kaufen 20 Äpfel und ein Fauler ist drin. Und nicht ich habe diese Figur suspendiert, sondern Energie Cottbus hat den Herrn suspendiert. Er spricht von Figur, von einem Spieler, den er betreut hat. Und dann muss man sagen, ist Pele Wollitz dann vielleicht trotzdem so der heimliche Sieger, oder? Nach dem Ding, was in Rostock passiert ist. Zumindest momentan. Momentum.
Also ich finde ja den Fall Kraus mit all den Begleitgeräuschen schon irgendwie krass und irgendwie auch bizarr. Also auch die Aussagen, die Pele Wollitz da tut, der hat sich ja nun monatelang und tut es ja immer noch vor seine Mannschaft gestellt. Aber wahrscheinlich ist er wirklich schwer, schwer enttäuscht. Finde trotzdem, was er da jetzt nach außen sagt, und da meine ich nicht mal das Wort Figur, sondern eben auch, dass da interner erzählt werden mit der gelben Karte, die sich Kraus angeblich geholt hat, weil er eine Woche später seine Mutter Geburtstag hat. Ich will das gar nicht ausschließen, also dass das genauso funktioniert, weil auch Fußballer nur Arbeitnehmer sind und jeder schon mal vielleicht guckt und so eine Perspektivplanung hat im Büro oder wo auch immer. Aber sowas erzählt man, glaube ich, nicht nach außen. Aber da ist halt eben auch 100% Pele Wollitz. Der kann nur 100% und 100% Frust müssen dann sich genauso irgendwie nach außen bahnen wie 100% Freude. Das Spiel in Rostock ist insofern bemerkenswert halt, dass sie es überhaupt gewonnen haben. Aber ich glaube, ich habe jetzt nur eine Kurzzusammenfassung gesehen und einiges drüber gelesen, war das Momentum, von dem wir ja auch gerne sprechen, wohl klar auch auf Cottbuser Seite, weil Rostock wohl kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber Cottbus eben gnadenlos effektiv war und dann zu 2 schnellen Toren kam, dann 2-0 führte und dann die Partie ihren Lauf nahm. Ne? Von daher ist Cottbus jetzt erstmal der lachende Dritte, wenn es um diesen dritten Platz geht. Ne? Das ist schon so. Und jetzt bin ich gespannt, ja, und Pele Wollitz hat ja dann wohl gesagt, dass er diese Woche nochmal was zum Fall Kraus sagen will. Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass er sich in der Pressekonferenz nochmal entschuldigt für das, was er da letzte Woche rausgehauen hat.
Also wäre ich Pele Wollitz, dann würde ich da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Der Präsident Lemke hat auch gesagt, lass uns da jetzt Ruhe reinbringen, weil jetzt ist es nur noch ein Heimspiel. Und dann können wir aller Voraussicht nach die Relegation spielen. Zunächst mal, Jens, mir ging's 1-1 wie dir. Ich hatte in Mannheim neben unserem Kommentator Markus Höhner ganz schlechten Empfang. Ich habe kaum eine Homepage aufbekommen und hatte deswegen immer Probleme, meinen Ticker zu analysieren und habe dann immer
das WLAN war eine Katastrophe in Mannheim. Also das muss man sagen, es war vieles okay, aber das WLAN in Mannheim im Jahr 2025 hatte so das Niveau von 1997.
Also ich war tatsächlich nicht mal im WLAN und wahrscheinlich, weil es zu voll war im Stadion, habe ich auch über mobile Daten das nicht richtig aufbekommen, hatte da immer wieder meine Probleme beim Ticker und habe dann über meinen Knopf im Ohr, über unseren Leiter der Sendung, Yannick Barkic vom Ü-Wagen, immer die Meldung bekommen. Und man hörte schon an seiner Stimme, dass er es auch nicht fassen kann. Cottbus führt in Rostock und ich auch nur kopfgeschüttelt. Es ist der absolute Wahnsinn, weil Cottbus war, wie für dich auch, für mich einfach tot. Nach diesen letzten Wochen, die sie da angeliefert haben, wie sie da abgerauscht sind und so, es war für mich völlig klar, dass die in Rostock nicht mehr auf den Boden kommen. Hansa geht da rein als beste Heimmannschaft der Liga, das Ostseestadion kocht und träumt von der zweiten Liga und plötzlich macht's pupp und Cottbus gewinnt dieses Ding. Und ich glaube im Nachhinein, bei all diesem Theater, das kann ja dann immer in beide Richtungen ausschlagen, dieses Theater um Kraus, das muss dafür eine derartige Wagenburg-Mentalität gesorgt haben in Cottbus und auch bei der Mannschaft, für einen derartigen Zusammenhalt, dass sie gesagt haben, ey Jungs, jetzt erst recht, jetzt müssen wir nochmal, weil jetzt sind wir gefordert, jetzt hat's hier geknallt, aber jetzt zeigen wir nochmal, wofür diese Mannschaft stehen kann, was sie ja lange Zeit auch getan hat. Und plötzlich gewinnen die in Rostock und dürfen wieder träumen.
Wollt ihr jetzt eure Prognose, gut, bei Tino kenne ich die Prognose, der hat ja schon vor Wochen gesagt, dass es Cottbus schaffen wird und bleibt sicherlich auch dabei. Sagst du jetzt auch Cottbus, Alex?
Ich glaube, dass es Cottbus wird, ja, weil sie zum einen, finde ich, den leichteren Gegner haben, der FC Ingolstadt, eine Mannschaft, die schon immer irgendwie schwer einzuschätzen war, die zwar große Qualitäten hat in der Offensive, aber die es nie geschafft hat, das über die ganze Saison mal auf den Platz zu bekommen. Jetzt geht's um nichts mehr. Paco Testroth hat sich schon emotional verabschiedet. Also für die ist die Saison wirklich einfach durch. Und da, glaube ich, ist es einfacher für Cottbus als für Saarbrücken gegen Dortmund 2, die natürlich von Thulberg nochmal so richtig heiß gemacht werden. Mhm. Die haben zwar einige Sperren, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber trotzdem werden die an die Grenze gehen. Und Energie hat natürlich nicht nur in der Tordifferenz zwei Tore besser, sondern auch noch die mehr geschossenen Tore. Das heißt, im Grunde muss Saarbrücken drei Tore aufholen auf Energie, um da vorbeizuziehen. Und also ich glaube, dass Energie Cottbus das Heimspiel gewinnt und dass Saarbrücken auch gewinnt, aber dass sie nicht mit drei Toren mehr gewinnen als Energie und dass Energie deswegen durchgeht.
Und Rostock ist raus.
Ja, Rostock kann ja nur nochmal angreifen, wenn beide patzen und auch dann dürfen sie nicht mal punkten, weil Rostock im Vergleich zu Cottbus zumindest vier Tore schlechter ist und weniger Tore, also im Grunde sogar fünf Tore schlechter. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Cottbus und Saarbrücken verlieren und oder unentschieden spielen und Hansa gleichzeitig so hoch gewinnt. Das sind absolute Außenseiterchancen.
Rostocks Trainer hat ja jetzt Platz 4 als Ziel ausgerufen, die sichere Teilnahme am DFB-Pokal. Wenn ich richtig informiert bin, ist Rostock ja aber auch im Landespokal noch dabei. Gut, das ist dann immer so eine, ja, auch zwar vielleicht eine fast sichere Nummer, dass sie den Wettbewerb gewinnen, aber ganz sicher eben auch nicht. Aber ich denke schon auch, am Ende geht es jetzt nur zwischen Cottbus und Saarbrücken und sehe aber klar die besseren Chancen und das nicht wegen irgendeiner Selbstbestätigung, sondern einfach, weil es, glaube ich, auch realistisch so ist, dass Cottbus Tatsache das am Ende machen wird.
Wirklich spannend. Also es ist wirklich extrem heiß. Man hat ja bei Energie gesehen, was es mit dieser Mannschaft macht, wenn sie plötzlich was zu verlieren hat. Das haben sie nicht so gut weggesteckt. Also nachdem sie klar gesagt haben, wir steigen auf, war es von der Leistung her bei weitem nicht mehr so unbekümmert wie noch über weite Teile der Hinrunde. Von daher ist das sicherlich auch ein psychologischer Aspekt, den man da beachten muss. Und trotzdem glaube ich, dass sie am Ende vor den eigenen Fans im Stadion der Freundschaft diese Chance einfach wahrnehmen, diesen Verein zurückführen zu können in die zweite Liga. Es wäre dramatisch, wenn nicht.
Stadion der Freundschaft nennst du es noch. Ich glaube, es heißt LEAG Energiestadion, habe ich irgendwann mal gelernt. Aber du bist eben Traditionalist, Alex. Das merkt man. Du nimmst die normalen Stadionnamen. Es gefällt mir gut. Es gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, ja. Ich glaube den Sponsoren nicht so, aber mein Gott.
Sehr gut. Ganz kurz, wir kommen gleich wieder zurück zu Dynamo Dresden, aber der Einschub, da freut sich der Kollege Tino Meyer jetzt schon seit einer Woche. Olaf Janssen, Trainer in Sandhausen. Auch da war ich ziemlich überrascht. Also es war ja klar, zu Beginn der Rückrunde hat er das verkündet, der Olaf Janssen, dass er in Köln aufhört. Muss man sagen, tolle Runde gespielt. Viktoria Köln galt als Abstiegskandidat vor der Saison und der hat die mal sowas von souverän drin gehalten. Die waren zwischendrin sogar mal ein Kandidat für einen der ersten drei Plätze. Und mit der Mannschaft drin zu bleiben, und er war ein Kandidat für den Trainer der Saison, das ist dann Mitch Kniert geworden. Chapeau. Ich dachte ja, naja, möglicherweise macht er eine kleine Auszeit oder setzt sich sogar zur Ruhe. Aber Olaf Janssen will nochmal zum Hartwald. Aber war wirklich ein bisschen überrascht, gebe ich gerne zu.
Ich auch. Ging mir absolut genauso. Also ich dachte, Tatsache, das ist so die Ruhestandsmeldung. Hm. Dass Köln jetzt so ein Projekt abgeschlossen, und er hätte ja dort nicht gehen müssen. Das ist ja, wie gesagt, ein freiwilliger und selbstgewählter Abgang. Und dachte schon, das war's jetzt. Und war dann umso mehr überrascht, als die Nachricht kam. Und da kommt natürlich, habe ich so aus dem Umfeld sofort gehört, naja, das macht er nur wegen Geld. Da braucht er ja doch noch Geld. Mit Sandhausen bringt man ja immer zuerst Geld in Verbindung. Unter dem Motto, nach Sandhausen kann man nur gehen wegen des Geldes. Das kann ich jetzt überhaupt nie beurteilen und will es auch nicht. Aber es ist natürlich ein spannendes Projekt. Und ich sag mal so, irgendwie passt es dann, weil das Olaf Janssen was aufbauen kann, das hat er ja bewiesen, und dass er ein Händchen hat. Keine Ahnung, Alex, ob du da mehr weißt, wie jetzt die Gegebenheiten vor Ort sind in Sandhausen, ob da noch Geld da ist oder ob die jetzt auch in Richtung Amateurfußball erstmal zurückgehen. Aber ich glaube, da wird das Ziel sofortiger Wiederaufstieg schon irgendwo ausgerufen sein, oder?
Ja, mit Sicherheit, und tatsächlich genau das, was du sagst. Ich halte Olaf Janssen da auch für einen sehr guten Mann, weil der genau weiß, wo du ansetzen musst, um eine Mannschaft auf Kurs zu bringen. Die Gegebenheiten sicherlich dadurch, dass wahrscheinlich Stuttgart und Mannheim die Klasse halten, etwas dankbarer in der nächsten Saison in der Regionalliga Südwest, auch wenn du da mit den Stuttgarter Kickers und den Kickers Offenbach und so immer noch Vereine hast, die auch hoch wollen. Aber Sandhausen mit Olaf Janssen und dieser Kapitalpower im Rückraum mit Sicherheit ein Kandidat für dritte Liga dann in 2 Jahren, also übernächste Saison.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge.
Thomas Brendel, der Sportchef von Dynamo Dresden, der wurde von der Mannschaft bei der Aufstiegsfeier am Sonntag immer noch mal dran erinnert. Aufstiegsprämie. Ich habe den Gesang noch in meinen Ohren. Thomas rückt die Kohle raus. Ich glaube, das ist seine leichteste Aufgabe jetzt. Ich glaube, Thomas Brendel freut sich sehr, sehr, sehr und rückt diese Kohle sehr gerne raus. Aber der tüftelt natürlich schon mit dem Kaderplaner auch am Team für die neue Saison. Und eins ist klar, das Team wird natürlich Verstärkung brauchen. Ich nehme mal das Beispiel von den Dresdner Eiswürfen. Das gefällt mir ganz gut. Die sind ja auch aufgestiegen, in die DEL aufgestiegen. Und da hat der Sportchef gesagt, naja, wir brauchen 6, 7 neue Spieler. Tatsächliche Verstärkung, die dann unsere erste Reihe quasi bilden werden. Und ich sag mal, ähnlich sehe ich es bei Dynamo auch. Patrick Franz hat das neulich so gesagt, du brauchst jetzt keine Ergänzungsspieler holen, sondern du musst Spieler holen, die dir sofort weiterhelfen, die wirklich deinen Kader extrem verstärken, weil sonst, schau dir Ulm an, schau dir Regensburg an, schau dir mit Abstrichen auch Münster an, sonst gibt's ein böses Erwachen in der zweiten Liga.
Ja, das ist so. Also das ist ja eine Tendenz, die sich wirklich schon seit Jahren so abzeichnet. Es gibt immer wieder Ausnahmen, wo es Vereine dann wirklich langfristig schaffen, sich zu etablieren und auch oben anzugreifen, siehe Magdeburg, siehe Elversberg. Aber wir haben auch immer wieder die Fälle gehabt, so wie in dieser Saison, dass Vereine ganz schnell wieder runterkommen. Der erste FC Magdeburg nach dem ersten Aufstieg. Osnabrück hat es, glaube ich, mal 2 Jahre geschafft, aber dann ist es doch immer ganz schnell wieder eng geworden. Braunschweig hängt ja auch wieder unten drin und hat es nicht dauerhaft geschafft, da Fuß zu fassen in der zweiten Liga. Also da musst du wirklich einen Qualitätssprung hinlegen in Richtung zweite Liga. Und da gibt's natürlich einige spannende Personalien bei Dynamo. Also da Ferner nur ausgeliehen. Mal gucken, wie es weitergeht. Stefan Kutschke will bleiben. Muss natürlich nichts heißen, wenn der wenn der ausleihende Verein sagt, wir wollen dich aber auch haben, also da muss man sich dann in irgendeiner Form in diesem Dreier, in dieser Dreierkonstellation einig werden. Stefan Kutschke, wie schätzt ihr das ein? Ich weiß es nicht. Also ich hatte ihn im Interview, er hat gesagt, ich würde gerne noch mit meinem Verein weitermachen, aber es soll in nächster Zeit was verkündet werden. Ich weiß nicht, ob sie mit ihm in die zweite Liga gehen, weil ich tatsächlich auch glaube, dass die zweite Liga für Stefan Kutschke mittlerweile eine Liga zu hoch ist, auch wenn es emotional natürlich cool wäre, wenn er mit dabei bliebe.
Ich glaube, das Thema ist, hat sich letzte Woche schon geklärt oder letzte Woche zumindest ist ja bekannt geworden, dass sich durch eine gewisse Anzahl an Spielen, die er diese Saison absolviert hat, der Vertrag automatisch verlängert hat. Und ich habe am Wochenende auch Aussagen gehört, also Stefan Kutschke sagt es nicht, der Verein hat es auch noch nicht bestätigt, aber so, wenn man so zwischen den Zeilen dem Stefan zuhört, dann wird es und ist es so, dass er nächste Saison zweite Liga auf jeden Fall dabei ist. Wie viele Spiele er dann macht, das sei mal noch dahingestellt, aber er wird sich seinen persönlichen Traum, den er immer so auch verkündet hat, nochmal mit Dynamo zweite Liga zu spielen, der wird erfüllt, einfach weil die Vertragskonstellation so ist, wie sie ist.
Also das habe ich natürlich auch mitbekommen und habe ihn darauf auch angesprochen und er wirkte dann so ein bisschen verhalten und zurückhaltend. Es war nicht so, na klar, geil, zweite Liga-Attacke. Deswegen bin ich gespannt, wie sie es machen.
Ich könnte mir vorstellen, das ist ein bisschen dann noch die Überraschung oder so ein bisschen der Saisonausklang, so nach dem Spiel am Samstag gegen Haching, dass man das so ein bisschen als Bonbon fürs Publikum, für die Fans verkündet, weil wir haben eine Bestätigung erhalten, dass es so ist.
Und Stefan Kutschke hat sich aber auch bei der Aufstiegsfeier ganz klar deutlich dafür ausgesprochen, hat gesagt, wir müssen das Taschengeld zusammenkratzen und gerne, ich bin auch bereit, ich lasse mir auch noch mal ein bisschen Taschengeld geben für Christoph Daferner. Also du brauchst dort vorne natürlich Daferner, ich finde, du brauchst sogar noch einen weiteren Stürmer dort vorne drin, wenn wir jetzt schon dort dabei sind. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Leihspielern sind, Jonas Sterner zu halten, nach dem Abstieg von Kiel hat ja auch gesehen, was der hier geliefert hat, wird ganz, ganz schwer. Für Andy Hoti musste genauso wie bei Daferner Geld in der Hand nehmen. Bauer ist dann auch noch ausgeliehen von Paderborn. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich da entscheiden. Aber ich glaube, Daferner, vor allem Daferner und auch Hoti wollen sie natürlich behalten.
Na, das ist eine reine Preisfrage jetzt, ne? Das wissen die abgebenden Vereine, wenn wir jetzt mal Nürnberg und Magdeburg als solche bezeichnen wollen. Die wissen das natürlich und das ist jetzt ja, glaube ich, typisches Sommergang und Gäbe. Jetzt wird so lange hin und her verhandelt, bis man irgendwie einen Deal hat, wo beide Seiten einigermaßen mit leben können. Aber ich glaube, Dynamo wird vieles daran setzen, vor allen Dingen da Ferner zu halten und auch am Ende auch Hoti, weil sie eben, glaube ich, das hat man am Wochenende auch bei den Feierlichkeiten gesehen, auch irgendwie gut in diese Mannschaft passen. Jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch neben dem Platz und eben beide auch die sportliche Qualität haben. Ne? Charakterlich passen noch viele andere in die Mannschaft, aber wenn wir über Verstärkung reden, ich habe immer so salopp gesagt, eigentlich musst du die Bank einmal freimachen und da müssen aus der jetzt vermeintlichen Startelf zwangsläufig 3, 4, 5 Leute in Richtung Bank rutschen, damit in der Startelf Platz für 3 bis 5 neue wird. Und wenn wir von Verstärkung reden, müssen das ja immer Spieler sein, die potenzielle Startspieler sind. Also klar, entscheidet dann am Ende auch Tagesform und Konkurrenzkampf im Kader und so weiter und so fort. Aber das können jetzt keine sein, wo man sagt, mal gucken, ob die sich in der zweiten Liga durchsetzen können. Patrick hat letzte Woche in unserer Folge gesagt, er gibt als Richtschnur aus 40 Zweitliga-Einsätze, müssten sie als Referenz mitbringen. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht über das einzelne Spiel streiten. Aber jemand, der aus der Regionalliga kommt, was zuletzt Dynamos Strategie oft war, Jakob Lemmer zum Beispiel war ja so ein Spieler, so können wir jetzt, glaube ich, nicht arbeiten, jemanden, einen talentierten Mann aus der Regionalliga oder aus der dritten Liga zu holen und zu hoffen, dass er in der zweiten Liga dann performt. Das können 2, 3 Mann sein, aber das können dann in dem Kader nur die Kaderplätze 15 bis 17 sein. Das dürfen jetzt nicht die gedanklichen Spieler 8 bis 10 oder so sein, ne?
Und da bin ich auch bei dir. Du bist natürlich in dem Gefühl des Aufsteiges, in der Emotionalität, dann wirst du auch schnell sentimental und sagst, ach, am liebsten würde ich ja alle behalten, weil alle ein gutes Team bilden. Aber du wirst dann im Oktober, November schnell sagen, boah, vielleicht hätten wir doch noch ein bisschen Qualität holen müssen. Und du musst jetzt auch ein bisschen Geld von der hohen Kante, es ist ja ein bisschen noch was da, trotz anderer Investitionen, musst du in die Hand nehmen. Du musst ein bisschen all in gehen, weil in der TV-Gelder-Tabelle in der zweiten Liga wirst du Vorletzter oder Letzter sein, je nachdem, wer in der Relegation sich durchsetzt. Weil selbst Bielefeld hat mehr Kohle, schon allein durch den DFB-Pokal. Also du musst einfach Kohle in die Hand nehmen.
Die Arminia, die hat ja vor, lass mich nicht lügen, 3 Jahren noch Bundesliga gespielt. Ja, also diese 5-Jahres-Wertung, da ist Bielefeld auf einem ganz anderen Level unterwegs als Dynamo Dresden. Und das hat natürlich mit diesem Phänomen zu tun, was wir vorhin beschrieben haben, dass es unheimlich schwer ist, sich da oben zu etablieren, weil die Fernsehgeldabstufungen in der DFL eben sind, wie sie sind. Und je mehr Zweitliga-Jahre und Bundesliga-Jahre du in den letzten Jahren hinter dir hast, desto mehr Geld bekommst du auch. Und da dann als vermeintlicher Neuling sofort Fuß zu fassen, das ist entsprechend sportlich und, wie du sagst, Jens, auch finanziell eine Herausforderung.
Siehst du alle Positionen als verstärkungswürdig an, Tino? Oder sagst du, es gibt ein paar Positionen, wo es ganz besonders wichtig ist?
Wir können die Mannschaft ja mal durchdeklinieren, dass Tim Schreiber eine logische Nummer 1 für die zweite Liga ist. Ich glaube, das ist ein Stück weit unumstritten. Darüber wird ja jetzt diskutiert, braucht er einen starken Herausforderer, einen auf Augenhöhe. Der Argumentation kann man folgen. Ich finde nicht, dass das das Vordringlichste ist, aber...
Da kommt schon wieder der Politiker durch. Na, weil schon wieder der Politiker, weil du alles Pro und Contra abwägst. Da kommt jetzt nicht klare Kante, sollen einen starken Torhüter holen, sondern nee, es kann, man kann es so sehen, man kann es aber auch so
man
sehen.
Ja, man kann es ja so oder so sehen, aber wenn wir sagen, dass Dynamo All-In gehen soll und ein bisschen Geld in die Hand nehmen soll, dann sage ich, fangen wir mal bitte nicht hinten zwischen den Pfosten an für eine starke Nummer 1b, sondern da fangen wir vorne an und dann holen wir lieber in vermeintlich treffsicheren Stürmer. Das wäre meine erste Position. Also da muss jemand kommen, der es irgendwie nachgewiesen hat. Und dann finde ich, ist Stefan Kutschke auch sicherlich in der zweiten Liga mit einer guten Form, in einer guten Verfassung immer ein guter Backup-Spieler, nicht mehr für 90 Minuten, auch nicht für 45 vielleicht. Aber für bestimmte Situationen ist in Kutschke immer gut, auch in der zweiten Liga, glaube ich. Aber eben, du brauchst neben da ferner, ich gehe davon aus, dass man sich einigen wird, ist nur eine Frage der Summe ist, brauchst du einen zweiten Stürmer, der zweistellig trifft. Ob er dann am Ende 9 macht oder 14 Tore, sei dahingestellt, aber den brauchst du auf jeden Fall. Und du brauchst, glaube ich, auch im Mittelfeld nochmal Leute, nicht mal zwingend auf der Sechserposition, da ist man mit dem aufstrebenden Toni Menzel, der im Mittelfeld viele Positionen begleiten kann, gut aufgestellt, da ist Schapina da, ich bin auch sicher, dass Kassar noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten ist, also das ist keine Position. Du brauchst, glaube ich, definitiv für die Außenposition was, wobei mir Sascha Riesch auf links hervorragend gefallen hat, auch jetzt wieder in Mannheim, der macht da viele gute Sachen, aber da Philipp Heise sehr wahrscheinlich nicht bleiben wird, braucht es da mindestens einen zweiten Sascha Riesch und auf rechts ist es offen, Paul Lehmann ist, denke ich, auch eine Hoffnung für die Zukunft, aber darauf kann man sich nicht verlassen.
Du brauchst den Jonas Sterner 2.0.
Genau, und Sterner wird sehr wahrscheinlich gehen, ja, vielleicht bleibt er auch, mal sehen. Innenverteidigung ist dann so eine Sache, wenn Hoti bleibt, das glaube ich, dass er bleibt, bei Magdeburg braucht den nicht, dann wird man sich auch auf eine Ablöse einigen, eine Innenverteidigung, Hoti, Bünning, das kann gehen, das wird wahrscheinlich auch gehen, wenn du natürlich, das klingt jetzt wirklich wie Sportchef, wir halten die Augen offen und wenn uns ein starker Innenverteidiger angeboten wird, dann werden wir zuschlagen und wenn das so ist, dann wird das Dynamo, glaube ich, auch tun, weil Kubata, Dua, das sind halt genau die Fragen, wo ich sage, da müssen wir jetzt Aufstiegsheld hin oder her, die Kaderplätze irgendwie 19 bis 22 müssen leer gemacht werden, dass dann neue Leute reinkommen können. Dann hast du halt im Mittelfeld viele, viele junge Leute auch.
Ja.
Ömichen, ne, Menzel, für die der Aufstieg total wichtig ist, für die persönliche Entwicklung, aber von denen man jetzt nicht erwarten kann, dass die nächste Saison die Leistungsträger sind. Die müssen sich auch erstmal weiterentwickeln, aber die sind natürlich ein Versprechen für die Zukunft. Dann gibt's Niklas Hauptmann als absolute Konstante. Aber klar, wenn du in das Mittelfeld noch einen reinwirfst, sage ich mal, mit Qualität, kann das, glaube ich, auch nie schaden. Aber die vordringlichste Baustelle, und ich glaube, das ist aber so alt wie der Fußball, ist ein treffsicherer Stürmer, weil der eben doch die halbe Miete ist. Außer in Sandhausen, wenn der treffsichere Stürmer Dominik Baumann ist. Also Ausnahmen gibt's immer. Aber wenn du jemanden hast, der zweistellig trifft, gerätst du eigentlich selten in Abstiegsnot.
Ja, Alex, Niklas Hauptmann hat das am Samstag in seiner noch sachlich nüchternen Art gesagt. Da war er wirklich noch sachlich nüchtern. Da hat man auch gemerkt, bei Niklas ähnlich wie bei Stefan Kutschke unmittelbar nach dem Schlusspfiff, auch wie bei Thomas Stamm, Erleichterung. Ballast abgefallen, endlich. Wir müssen nicht mehr über dieses Dreckspiel in Meppen reden. Wir müssen nicht mehr über diese verschissene Rückrunde sprechen, sondern wir haben es endlich geschafft. Unser persönliches Ziel mit diesem, mit unserem Herzensverein, wir sind aufgestiegen. Aber Niklas Hauptmann hat auch gesagt, gerade heute hier in Mannheim hat man wieder gemerkt und gesehen, was dieser Mannschaft noch fehlt und wo wir uns noch verbessern müssen. Und er hat es natürlich am Spiel festgemacht und am Spiel dieser Mannschaft. Aber ich finde, man merkt auch in Spielen in der Rückrunde, da muss schon noch, gerade mit Blick in die zweite Liga, eine personelle Auffrischung her.
Ja, definitiv. Also zum einen, was du gerade gesagt hast, diese Erleichterung, das hat man ihm wirklich angemerkt. Und als er zu mir zum Interview gekommen ist, da kam er Arm in Arm mit Stefan Kutschke. Und die beiden haben das nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, ja, was sie für einen Mist durchgemacht haben mit Meppen, mit dieser Geschichte in der letzten Saison. Die beiden, die da wirklich Leidensgenossen waren und in Mannheim dann zu Feier genossen wurden. Und natürlich brauchst du was. Also man hat es gesehen, auch diese Rückrunde von Dynamo war ja jetzt kein souveränes Wir marschieren in Richtung zweite Liga. Sie sind, glaube ich, Sechster in der Rückrundentabelle. Zumindest waren sie es vor dem Spiel gegen Mannheim. Und da musst du natürlich personell nachlegen, um in der zweiten Liga bestehen zu können. Hauptmann ist natürlich eine absolute Bank. Für mich vielleicht sogar der beste Fußballer der dritten Liga.
Wobei er die Wahl ja nicht gewonnen hat, ne?
Mal Korbos als Spieler der Saison, hochverdient auch als Kapitän mit der Arminia, nachdem die ja fast abgestiegen wären, in der Vorsaison sowas hinzulegen. Das ist schon hochverdient, aber das schmälert ja nicht die Qualität von Niklas Hauptmann. Der kann zweite Liga und wird sicherlich einer der wichtigsten Akteure sein bei Dynamo in der nächsten Saison, und alles andere hat Tino ja schon gesagt, du musst drumherum, musst du schon noch einiges nachlegen. Du hast einige, wo du sagst, das funktioniert hundertprozentig, auch in der zweiten Liga mit Schreiber, mit Schapina zum Beispiel, und drumherum brauchst du aber Verstärkung, damit du auch so Phasen, wie du sie einfach immer wieder hast, auch in der dritten Liga, in der zweiten Liga überstehen kannst.
Also das wird auf jeden Fall spannend, wer da jetzt kommt, auch wer gehen wird. Bislang gibt's ja noch gar keine Verkündung, oder? Letztes Jahr hatten wir da schon die ersten 2, 3 Transfers. Aber ich glaube, da wartet Thomas Brendel geschickt auch den letzten Spieltag ab. Bin mal auch gespannt, ob es größere Verabschiedungen jetzt am Samstag geben wird.
Das könnte ich mir aber doch fast vorstellen, Jens. Ich glaube schon, dass man intern, der nüchterne Schweizer und der nüchterne Sportchef Thomas Brendel, dass die in ihren Planungen ja auch schon vorbereitet waren auf das Szenario und dass da wahrscheinlich vielleicht intern schon mehr Klarheit ist, zumindest zwischen den beiden, als wir das nach außen wahrgenommen haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich von den 2, 3, 4 Leuten, wo man sicher weiß, wo vielleicht auch Verträge auslaufen, was uns jetzt gar nicht so bewusst ist, oder wo man dem Spieler schon gesagt hat, lass uns das mal anders lösen nächste Saison, dass man denen am Samstag nochmal die große Bühne gibt und bewusst die große Bühne gibt und das nicht irgendwie dann 10 Tage später in der Pressemitteilung einfach nur verkündet, wir verabschieden 5 Spieler, sondern dass man dann sagt, hey, wir wissen doch eigentlich, ich greife jetzt mal vor und sage einfach mal den Namen Dennis Dua, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung habe, ob der dazugehört, aber es liegt ja nahe, bei Dennis Duha, der hat die Saison kein Spiel gemacht.
Tom Berger, Pipo Heise könnten solche Namen auch noch sein.
Pipo Heise wäre so ein Beispiel, oder eben auch Tom Berger, dass man den am Samstag wirklich nochmal das volle Stadion gibt und eine würdige Verabschiedung und dann nicht irgendwie in der Sommerpause per Pressemitteilung 5 dürre Zeilen.
Weil ja jetzt auch die Möglichkeit ist, nach einem Abstieg ist das immer schwierig und da ist der Umbruch auch viel größer. Aber einen kleinen, einen Mini-Umbruch wird es brauchen, ich wiederhole mich da, um in der zweiten Liga wirklich gut Fuß zu fassen. Natürlich nimmst du die Euphorie mit, aber die Euphorie ist dann irgendwann November, Dezember, wenn du vielleicht auf Platz 16 stehst, auch schnell dahin. Und dann ist es auch schnell mit der Stimmung dahin.
Also das kann natürlich wirklich ganz schnell gehen. Die kann auch schon im August dahin sein, wenn du mit 3 Niederlagen startest, dann denkst du, hoppla, war das ganze Jahr mit dem Aufstieg und all diesen harten Spielen umsonst, weil es wird wieder runtergehen. Und das darf natürlich nicht passieren. Also muss schon gut reinkommen in diese Saison, um diese Euphorie noch ein bisschen mitnehmen zu können.
Aber ich habe ehrlicherweise ein gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht, ich überlege immer, wo kommt das gute Gefühl her? Also die Winterpause fand ich halt wirklich echt überzeugend mit den 3 Neuzugängen. Das hatte man so nie erwartet und das waren wir, sage ich mal ehrlicherweise, in Dresden auch so nicht gewohnt. Von daher habe ich irgendwie, bin ich zuversichtlich, vielleicht ist es diese Gelassenheit, die Thomas Stamm ausstrahlt, und vielleicht ist das auch bei Thomas Brendel, den man ja gerne unterschätzt, also wenn du mich als Politiker bezeichnest, das eine kann passieren, oder? Thomas Brendel ist ja der Meister des Wegmoderierens von Fragen. Ich weiß nicht, ob Alex schon so Erfahrungen machte, aber wenn ich das immer beobachte am Wochenende, wenn er an der Halbzeitpause dann befragt wird, der macht das super. Da kann dann, ja, da haben wir natürlich ambitionierte Ziele, aber erstmal ist wichtig, dass wir heute, und dann kommt er dann schon wieder und du bist schon wieder weg und dann versuchst du es nochmal nachzuhaken und dann, ja, wir wollen erstmal bei uns bleiben und so. Also, und am Ende ist es dann aber Hoti gekommen und so, also keine Ahnung, am Ende ist auch nicht entscheidend, wer da welchen Anteil hat, weil auch das ist Teamwork, Neuzugang kommt oder Neuzugang kommt nicht. Irgendwie finde ich das Ergebnis irgendwie überzeugend und das lässt mir so eine gewisse Zuversicht aufkommen. Und den einen Satz noch, Thomas Prendl sagte am Samstag, glaube ich, bei den Kollegen des MDR im Halbzeitinterview, dass 3/4 der Mannschaft stehen würden für die neue Saison. Er hat das jetzt nicht näher spezifiziert, ob das 3/4 der Startelf sind, 3/4 des Kaders. Und er hat noch den Zusatz, und dann sind wir wieder beim Politiker, Stand jetzt, und es kann ja natürlich immer noch zu Verschiebungen kommen. Aber die Zahl 3/4 ist genannt worden.
Hat er auch schon mal bei uns gesagt. Und weil du Thomas Prendl erwähnst, ich finde, Thomas Prendl ist komplett in Dresden angekommen. Meine ich jetzt nicht nur bei Dynamo, der ist auch in Dresden zugange. Der hat diese Stadt und auch diesen Verein komplett für sich adaptiert. Das hat nicht jeder seiner Vorgänger gemacht, aber der fühlt sich in Dresden auch komplett wohl. Der geht ja auch mal weg, der ist auch mal zugange, wenn hier in Dresden was los ist, irgendein kleines Event und so. Und ich glaube, der weiß auch mittlerweile, wie wir, die Dresdner, so ein bisschen funktionieren. Wir sind ja auch manchmal ein spezielles Völkchen. Das gefällt mir wirklich gut, dass er natürlich jetzt Aufgaben zu erledigen hat, steht auf einem anderen Blatt Papier. Die Frage ist bloß, die jetzt noch an dich, glaubst du, dass er in Ulf Kirsten weiterhin einen Berater an seiner Seite haben wird?
Da bin ich mir mit dem Aufstieg eigentlich ziemlich sicher. Ne, ich streiche sogar das eigentlich. Da bin ich mir mit dem Aufstieg sicher. Ich glaube, das war ja zuletzt ein Stück weit auch eine finanzielle Diskussion. Und zumindest
war aber rührend, wie Ulf die Tränen in den Augen hatte, oder? Du, der Mann, der im Champions-League-Finale stand und der sonst was erlebt hat.
Sowohl halt Ulf Kirsten als eben auch Heiko Scholz. Und das sind nur zwei, die ich praktisch durch die Fernsehkameras gesehen habe. Thomas Stamm hat ja gesagt, die Bedeutung des Aufstiegs merkt man erst, wenn man den Mitarbeitern, die schon ein paar Jahre länger im Verein sind, in die Augen schaut. Weil da müssen wohl noch ein paar Tränen mehr geflossen sein. Ja, und nochmal zurück zu Thomas Prendl. Ich glaube, man unterschätzt ihn gerne ein bisschen, weil er so halt so ein bisschen im Understatement auch unterwegs ist. Und nach dem Jahr, ja, ist es ein Stück weit irgendwo auch sein Aufstieg in Zusammenarbeit mit Thomas Stamm, mit dem ganzen Trainerteam. Ich meine, der Satz mal noch, ich könnte dir ehrlicherweise aus dem Kopf gar nicht die Namen der Co-Trainer sagen, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht krass oute. Aber wo ist das schon mal der Fall gewesen, dass so ein Co-Trainer anonym auch arbeitet? Das sind komplett uneitle Menschen am Werk, die einfach ihre Arbeit machen, die sich nicht nach vorne drängeln wollen und denen es eher unangenehm ist, wenn sie praktisch nach vorne gerückt werden. Aber Thomas Stamm versteht es, die dann immer mitzunehmen und immer vom Staff, vom Team zu reden. Und ja, das scheint halt menschlich vor allen Dingen zu funktionieren. Und das ist auf so einer Ebene, glaube ich, entscheidend.
Ist aber eine ganz, ganz liebe, nette und angenehme Truppe da rund um Thomas Stamm. Muss einfach mal so sagen. Also wirklich tolle Menschen. Alex, wie empfindest du Thomas Prendl? Du kennst ja nun auch den einen oder anderen Sportchef in der dritten Liga. Gerade auch in den Halbzeitpausen wird ja der Sportchef dann gerne befragt.
Ja, ähnlich wie Tino es beschrieben hat. Also erstmal sehr ruhig, sehr abgeklärt. Natürlich Profi am Mikrofon. Also das ist jetzt nicht so, dass der da plötzlich mal was gucken lässt, sondern er moderiert es dann ganz souverän einfach weg, wenn er die Frage im Grunde nicht beantworten möchte. Aber er hat natürlich unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, diesen Kader so zu verstärken, wie es notwendig ist, und dass er auch einen Blick dafür hat, zusammen mit Thomas Stamm, wo was passieren muss. Also diese in Anführungsstrichen Transferoffensive im Winter, die war schon beeindruckend, weil sie festgestellt haben, wenn wir wirklich durchziehen wollen in der dritten Liga, dann brauchen wir noch ein bisschen was. Und dann haben sie ja wirklich richtig Qualität geholt, nicht zuletzt mit Dominik Kota, der als Dresdner Topscorer der Rückrunde großen Anteil daran hat, dass es hochgeht in die zweite Liga, und der ja auch schon zweite Liga gespielt hat und sicherlich auch einer sein wird, der, wenn er die Leistung bringt, wie zuletzt in der dritten Liga, da seine Spiele bekommen wird.
Naja, ich sag mal, Kota, ähnlich wie da Ferner, sind so Spieler, wir hatten neulich schon mal gesagt, die auch noch eine kleine Rechnung mit der zweiten Liga offen haben, weil sie in der zweiten Liga eben noch nicht so das Aroma entfalten konnten, wie sie sich das selbst vorgestellt haben. Da Ferner in Nürnberg eher unglücklich gewesen, in Düsseldorf hat er dann zwar hin und wieder gespielt, aber eben kein Tor geschossen, und bei Kota und Regensburg lief das ja in der Hinrunde jetzt auch nicht wie gewünscht.
alles andere als das. Also der Jan hat sich ja von Anfang an schwer getan. Ja. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob er das mit Dynamo dann besser hinbekommt und schneller ankommt in dieser Liga.
Wo bist du denn am Sonnabend im Einsatz? Welcher Verein darf sich denn glücklich schätzen, Alex Küpper dabei zu haben?
Ich kümmere mich nochmal um den Abstiegskampf und zwar hier im Süden. Ich fahre nach Groß-Asbach, Stuttgart 2, braucht den letzten Punkt für den sicheren Klassenerhalt, zu Gast Rot-Weiß Essen. Also da wird es nochmal einen schönen vollen Gästeblock geben und ich bin mir ziemlich sicher am Ende auch eine Klassenerhaltsparty bei der zweiten Mannschaft des VfB.
Grüße bitte an Amo Arslan und in Groß-Asbach, vielleicht ist sie ja da, der Andrea Berg. Hörst du dann eigentlich als Einstimmung, wenn du Richtung Asbach rollst, so ein bisschen Playliste Andrea Berg oder sagst du, mal schauen?
Klares Nein an dieser Stelle. Aber ich werde sie mal, wenn sie da sein sollte, ansprechen auf die Angebote der Dynamo-Fans damals.
Also, Alex, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns auch in der zweiten Liga wieder. Für Magenta muss man ja schon sagen, ich sag mal, die Aufsteiger, das sieht man mit einem weinenden und lachenden Auge. Man gönnt das natürlich diesen Verein, man gönnt das Bielefeld, man gönnt das auch Dynamo Dresden. Aber man hat natürlich auch immer, auch in der dritten Liga, von diesen Zuschauerrekorden geschwärmt und das wurde dann auch sofort veröffentlicht. Aber ob das jetzt so in der nächsten Saison kommen wird, also da bin ich mal gespannt. Klar, von unten kommt ein bisschen was hoch mit Lok Leipzig, Schweinfurt wird interessant
vielleicht
sein.
Vielleicht Lok Leipzig, ja.
Ja, Hoffenheim 2 bin ich jetzt mir nicht ganz so sicher, dass die für volle Stadien sorgen werden. Also da gehen schon zwei Schwergewichte raus aus der dritten Liga.
Definitiv. Also was das angeht für Magenta und für die Attraktivität der dritten Liga, ist es natürlich schwer zu verkraften, wenn Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld hochgeht. Ich meine, wir haben am letzten Freitag das Bundesliga-Freitagsspiel gesehen, Wolfsburg gegen Hoffenheim mit handgezählten 87 Gästefans. Also selbst die erste Mannschaft, obwohl sie noch Punkte braucht für den Klassenerhalt, zieht die Leute in Sinsheim schon nicht an. Ganz im Gegenteil. Und jetzt kommt da die zweite. Das wird fantechnisch natürlich schwierig. Und wenn Dynamo und Bielefeld nicht mehr da sind, dann sagt man natürlich, diese Vereine haben es verdient. Diese Vereine müssen da hoch. Aber aus Übertragungssicht ist es natürlich schwierig. Lustigerweise war am Sonntag in Unterhaching der Sky-Sportchef Alex Rösner auch auf der Tribüne. Und ich habe ihn kurz begrüßt und habe ihm gesagt, guck mal, gestern habe ich euch Dynamo hochgeschickt zu Sky und heute schicke ich euch die Arminia hinterher. Die freuen sich natürlich. Ja, und bei Magenta müssen wir am Ende trotzdem sagen und auch beim MDR, die dritte Liga ist dann trotzdem eine geile Liga. Das wird auch so bleiben mit vielen coolen Traditionsclubs, egal wer es jetzt am Ende schafft. Vielleicht bleibt Cottbus drin, Hansa wird wahrscheinlich drin bleiben, Aue ist weiterhin da, Mannheim, Saarbrücken, je nachdem. Also da ist schon trotzdem viel geile Fußballtradition und Fußballhistorie und auch Qualität mit dabei. Und nichtsdestotrotz tun Dynamo und Bielefeld natürlich weh.
Es ist, man muss es wirklich so sagen, ich sag's jetzt auch gerne, auch wenn wir uns jetzt so aus der dritten Liga verabschieden, es ist schon die geilste dritte Liga, die es in Europa gibt. Also in anderen Ländern, da verirren sich manchmal 150 Menschen da bei einem Drittligaspiel. Und wenn du das mitbekommst, ich sag einfach mal, Alex, wir hatten auch kurz danach geschrieben, dieser Freitagabend in Hannover, da spielst du bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 und da sind dort 10.000 Dynamo-Fans, Verrückte, wirklich positiv Verrückte an einem Freitagabend, wo es sicherlich auch andere Dinge zu erledigen gab, möglicherweise Arbeit und ähnliche Sachen, die starten ins Wochenende in Hannover. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, geisteskrank.
Völlig, völlig irre, diese Bilder mit dem Feuerwerk, das ja auch einfach seinesgleichen gesucht hat, das war schon Wahnsinn. Ja, und jetzt kann man sich in der nächsten Saison in der dritten Liga dann zumindest freuen auf den MSV Duisburg, ja, auf Rot-Weiß Essen weiterhin, vielleicht Lok Leipzig, der erste deutsche Meister, der nach, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, zurückkehrt in den Profifußball. Also da kann man dann schon auch viele schöne Geschichten erzählen, wenn es denn dann soweit ist.
Alex, viel Spaß in Groß-Asbach, einen schönen letzten Spieltag. Ich hoffe, du wirst da nicht wieder rückfällig. Ich meine jetzt, nachdem du zwei Aufstiege gemacht hast, dass du dann wieder der Abstiegsküpper bist.
Also da müsste eine ganze Menge zusammenkommen, in jedem Fall, am kommenden Samstag. Ich glaub's nicht.
Viel Spaß und schöne Party. Ich glaube, du kannst mit beiden Teams dann nochmal gut feiern, mit der zweiten vom VfB Stuttgart, als auch mit Rot-Weiß Essen, die, das muss man auch nochmal sagen, eine bockstarke Rückrunde hingelegt haben.
Ja, die können heilfroh sein, dass das mit Uwe Koschinat so funktioniert hat und die sich da nochmal so rausgearbeitet haben, ähnlich wie der VfL Osnabrück, schon besondere Geschichten, die diese beiden Clubs da geschrieben haben in der Rückrunde. Ja, und jetzt dürfen sie ganz entspannt nochmal einen letzten Spieltag erleben mit sicherlich viel guter Laune und viel Bier im Gästeblock.
Alex Küpper war das für die Kollegen des NDR und von Magenta Sport im Einsatz.
Jens, danke dir, hat Spaß gemacht.
So, Tino, bist du bereit? Bist du bereit für den Gang, nicht nach Canossa, sondern nach Belgrad?
Das klingt auch gut, oder? Vielleicht wird das auch mal ein geflügeltes Wort. Der Gang nach Belgrad.
Hast du die Playliste schon mit Alexandra Prijovic vollgeladen?
Ist das eine angesagte Volkskünstlerin?
Hervorragend. Wirklich. Ja. Hin und wieder höre ich Alexandra auch mal bei mir in der Playliste des Vertrauens. Tolle Sängerin.
Schreib mal, ist das mehr ins Rockige oder Schlager?
Poppig. Ein bisschen Serbopop. Die ist wirklich schwer Serbopop. Angesagt auf dem Balkan. Singt muss in der Landessprache.
Meinst du? Okay. Ja. Ne, da werde ich mal reinhören. Ich habe ja unterwegs genügend Zeit.
Sind dir die zwei, weil du bist ja hauptsächlich auf serbischem Terrain unterwegs und du bist ja, soweit ich weiß, Sportjournalist, die zwei wichtigsten serbischen Sportler kennst du aktuell?
Ich dachte, die serbischen Sportarten, aber Sportler, Novak Djokovic, würde ich mal sagen, ist der eine. Bei dem anderen wird es schon schwierig, sag mal die Sportart, vielleicht komme ich dann der Sache näher. Basketball. Djokovic, ne?
Nee.
Djokic, nee, wie ist der?
Ah, der ist Slowener.
Djokic, nee.
Nikola Jokic.
Jokic. Ja, ach, ich meine, Jens, ich habe ja noch 3 Tage. Wichtig ist ja erstmal, dass alles im Rucksack drin ist. Und auch das Packen des Rucksacks ist ja für so eine Tour schon eine kleine Challenge. Damit sich der Kreis unserer Folge auch heute schließt, mehr als 2 oder 3 T-Shirts soll ich da nicht reintun. Und ich kann dir versprechen...
Aber bitte ein rotes.
Ich wollte gerade versprechen, es wird wahrscheinlich kein rotes sein, weil ich habe schon mal den Schrank gesichtet. Ich glaube, es ist kein rotes dabei. Aber wenn
du
jetzt
hast
das
doch 25.714 rote, rosane, pinke oder ähnliche T-Shirts.
Nein, das ist ja aber eher das Streetwear sozusagen. Okay. Und jetzt brauche ich ja was für Outdoor.
Ich mache mit dir noch den ganz kurzen Serbien-Test.
Und da verliere ich doch wieder.
Bevor es losgeht, kannst du doch nicht sagen, du verlierst schon wieder. Du kennst mich ja. Ich bin ein Foodie. Was ist das Nationalgericht Serbiens? Was solltest du am besten probieren? Das ist eigentlich Nationalgericht auf dem ganzen Balkan.
Ćevapčići.
Sehr gut. Oh, Pljeskavica kannst du noch probieren. Sama, da erzählt auch immer Vinko Šapina davon.
Von der Folge zehre ich gerade. Von dieser Podcast-Folge zehre ich gerade, weil das, und Sama habe ich da auch gehört. Das konnte von Vinko die Mutter, konnte das sehr gut, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Am besten frisch vom Grill in einer traditionellen Kafana in Belgrad essen. Apropos Belgrad, du landest ja dann in Belgrad.
Ist die Hauptstadt.
Ja.
Ach, das war nicht die Frage.
War nicht die Frage. Welcher Ort in Belgrad bietet dir die perfekte Mischung aus Geschichte, Sonnenuntergang und Balkanstimmung?
Ich denke, es ist bestimmt die Partymeile rechts hinterm Markt oder so.
Ja, die Partymeile hinterm... Lauf ich nach Belgrad oder läufst du nach Belgrad? Du bist doch eher Mr. Kultur. Ich bin Mr. Party, du bist Mr. Kultur. Und du gehst natürlich auf die Festung Kalemegdan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Das glaube ich nicht, dass du es richtig ausgesprochen hast, aber erzähl mal weiter, damit ich weiß, wo ich hin muss.
Es ist die Festung Kalemegdan mit Blick auf die Donau, Streetfood-Stränden und Live-Musik am Abend. Hast du also ein bisschen Party?
Sehr gut. Eine Frage hast du bestimmt noch, oder?
Eine? Alle guten Dinge sind 3. Was solltest du in Serbien unbedingt trinken, wenn du mit den Einheimischen anstoßen willst und am besten langsam trinken?
Ich denke, bestimmt ein klarer Kurzer, der einen Fachnamen hat.
Richtig. Rakija, das ist der Obstbrand. Der ist Pflicht, der ist meistens hausgemacht, stark und mehr Ritual als Getränk. Einer geht, 2 bringen dich um den Verstand.
Oh, dann werde ich das wahrscheinlich erst am letzten Tag machen. Um dann wieder praktisch völlig geerdet zurück nach Deutschland zu kommen.
Ich bin echt gespannt, was du so erzählst von dieser Tour. Also da bin ich wirklich neugierig. Wenn man läuft, kommt man ja noch mehr in Begegnung mit Menschen, kriegt noch viel mehr mit als bei Roadtrips mit dem Auto. Ich mache ja gerne Roadtrips mit dem Auto, aber wenn man läuft, saugt man das, glaube ich, noch intensiver auf.
Ich habe das auch so gehört und bin jetzt auch wirklich genauso gespannt wie du, wie das wird. Ich werde davon berichten.
Ja. Bitte vergiss uns nicht, Tino, das meine ich jetzt ganz ernst, weil wir wollen ja noch ein bisschen Podcast machen. Also definitiv wird es uns nächste Woche geben. Ich glaube so, das Thema Saisonbilanz, ist da ein größeres, dass wir über die Spielzeit sprechen, über die vielen, vielen schönen Momente. Aber es gab natürlich auch ein paar Phasen, wo es kribbelig, wo es schwierig war. Auch darüber wollen wir dann sprechen. Und deshalb freue ich mich, wenn du dann nächste Woche mit am Start bist.
Jens, so machen wir's. Ich werde mich dann landestypisch melden.
Da bin ich gespannt.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.